Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bei uns auf Radio Gloria. Mission und Vision, Erneuerung der Kirche im Fokus, der Teil 2. Das ist der Titel unserer heutigen Sendung. Und begrüßen dürfen wir bei uns im Studio den Pfarrer Klaus Rohrer.
Ich möchte Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken, dass Sie das zweite Mal sich auf das Abenteuer einlassen und mit mir auf diesen Weg gehen. Wir haben das letzte Mal miteinander einfach mal Begriff, dort, wo im Titel stehen, Mission, Vision und Erneuerung mal abgeklärt und abgrenzt, sodass wir die auch einordnen können. Ich werde heute noch den Begriff Erneuerung, die letzten paar Sachen sagen, die ich dazu noch habe aufgeschrieben. Und dann gehen wir in einem zweiten Teil heute noch darauf ein, was eben der Alexander Gart, der das Buch geschrieben hat, Untergehen oder Umkehren, mit dem Untertitel «Warum der christliche Glaube seine beste Zeit noch vor sich hat», was das Buch, was der Autor eigentlich dann auch für den Zusammenhang sieht von der heutigen Zeit und von dem, was wir heute erleben. Ich finde es spannend und ich hoffe auch, dass Sie es mit mir teilen können oder ich mit Ihnen, was daran so spannend ist. Möge uns Gott mit seinem Geist dazu helfen. Erneuerung, da haben wir ja miteinander überlegt auch. Das bedeutet nicht nur einfach alles anders machen, damit es wieder ein bisschen anders gemacht ist, sondern Erneuerung bedeutet vor allem und zuerst innere Veränderung. Jesus will die innere Veränderung, die Veränderung der Herzen, immer wieder auch tun. Es war seine erste Predigt und ist eigentlich das Einleitungskapitel, dass wir umkehren können, umkehren können. Und wenn das passiert, wenn Herzen sich verändern, ich glaube, gerade dann merkt man, dass Gott eben der Allmächtige ist. Dass er der ist, der immer wieder auch eingreifen tut. Wie es im Johannes-Evangelium im Gespräch zwischen dem Nikodemus und dem Heiland eben auch ausgedrückt wird, man wird von Neuem geboren. Also wir glauben nicht an Wiedergeburt. Ich sage immer, wir längen eine Runde hier unten auf der Erde. Das wäre ja furchtbar, wenn wir da mehrere Runden trüllen. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Und das Neugeborenwerden bedeutet eben erneuert werden. Neues Leben überkommen. Vor allem dort, wenn im Herzen innen etwas oder vieles wie erstorben ist. Der Heilige Geist hat diese Macht. Es gibt dazu nicht irgendwelche menschlichen Trick. Er ermöglicht das. Für ihn ist nichts unmöglich, wenn wir es ihm gestatten, wenn wir es ihm einwilligen. Er ist die Hilfe, der Helfer, Paraklet, wie Jesus selber ihm sagt. Er ist der, der uns dazu beistehen will. In Christus erneuert zu werden, neuer Mensch zu werden, anders zu werden, verändert zu werden, das bedeutet, wie es der Paulus beschreibt, dass vor allem Lust und Gelüst weniger werden in unserem Leben innen und dass die Werte vom neuen, erneuerten Leben uns prägen tun, neu, tiefer, weiter prägen tun. Es bedeutet auch, dass man immer mehr zu einer völligen Erfüllung kommt. Und das wünsche ich eigentlich an jeden von uns, dass das passieren darf. Gottes Liebe ist das, was uns verändern tut, was uns bewegen tut im Herzen. Er wirkt vor allem so mit seiner Liebe die Versöhnung im Mensch. Und durch einen versöhnten Mensch wird er auch in der ganzen Umgebung, im ganzen Umfeld von diesen Menschen wirken, durchscheinen. Das passiert ebenfalls durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist. Dann kann Gott die Welt verändern. Und eine solche Veränderung ist, wie wir es vorher persönlich gesagt haben, so ist es auch im Umfeld ohne Gott nicht möglich, unmöglich. Eine neue Schöpfung, wie es auch in der Bibel auch beschrieben wird, vor allem eben auch in der Paulusbrief, ist vor allem auch die Schöpfung, die immer mehr und immer tiefer Christus ähnlich ist. Und das ist auch das Ziel der erlösten Schöpfung, ihm ähnlich zu werden. Und das zeigt sich vor allem auch in einem kleinen, aber wichtigen Detail, im Gutes tun. Das ist der Kern dieser Erneuerung. Im Epheserbrief, im 4. Kapitel, 22. bis 24. Vers, heisst es: Lasst euch durch den Geist erneuern, im Vers 22. Der alte, veraltete Mensch soll so durch den neuen, erneuerten Mensch ersetzt werden, damit Gott die ganze Schöpfung, das ganze Umfeld von uns, erneuern kann. Im Römerbrief, im 12. Kapitel, im 2. Vers heisst es: Gleicht euch nicht dieser Welt an. Welt im Sinn von jemand oder etwas, das ohne Gott existieren möchte. Sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr tiefer erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Der Heilige Vater hat im Moment eine Katechesenreihe am Mittwochabend, wo er über das Unterscheiden redet tut. Und ich glaube, das ist vor allem auch, dass man zeigt, ich kann das erneuerte Denken. Ich lasse mein Denken immer wieder erneuern. Dort zeigt sich, ob wir bereit sind für die Erneuerung, dass erneuert werden im Denken, wenn wir bereit sind für das Wirken vom Heiligen Geist. Erneuerung, neues, erneuertes Leben, ist vor allem auch durch Geistlichkeit möglich. Es ist Sinn und Zweck von jeder gesunden Geistlichkeit. Geistlichkeit oder Spiritualität, sagt man auch mit dem lateinischen Fremdwort, das ist eigentlich jede gültige und noch so einfache, aber umso mehr vielleicht auch evangeliumstreue, bodenständige Geistlichkeit, Spiritualität, wo ein Weg wird sein zu dieser inneren Erneuerung. Sie soll biblisch sein, sie soll vom Heiligen Geist geleitet sein. Geistlichkeit umschreibt die Erfahrung vom Gebet, von der Stille, von der Betrachtung, von der Versöhnung, von der inneren Reinigung, inneren Wandlung, inneren Umkehr, von der inneren Erneuerung, von der inneren Heiligung und Vereinigung mit Gott. Geistlichkeit ist das, was die Bibel mit Leben aus Gott, Leben aus dem Geist Gottes beschreibt. Und das ist das Mittel, das uns helfen tut. Es wäre schön und gut, wenn jede und jeder von uns eine gesunde, einfache, bodenständige, gültige, evangeliumstreue Geistlichkeit pflegen könnte. Eine Art und Weise vom Beten, vom Betrachten, sei es jetzt gemäss dem heiligen Franziskus, gemäss dem heiligen Benedikt, gemäss den Vorbildern, die wir eben auch auf dem weiten Feld haben. So viel zum Thema Erneuerung. Und bevor wir jetzt den zweiten Teil angehen von der heutigen Sendung, haben wir uns, glaube ich, eine kleine Verschnaufpause verdient und wollen ein Lied hören, wo vor allem auch eine Anrufung vom Heiligen Geist ist, von dem grossen, treuen Erneuerer und Lebensspender in unserem Herz drinnen. Thank you.
der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du Ruhe, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. Wie ein Brausen des Himmels kommt,
ich weiss schon, dass das Lied sehr wahrscheinlich Ihnen gefallen tut. Sie werden es dann später, glaube ich, noch ganz hören dürfen. Jetzt wollen wir weiter überlegen. Der Alexander Garten, evangelischer Pfarrer aus einer riesigen Pfarrei in Deutschland, er hat dann im Hauptteil von seinem Buch eine Unterscheidung gemacht. Wir hören ja jetzt immer wieder das Wort Zeitenwende. Und das sieht er eigentlich dreimal in der Geschichte der Kirche, dass so etwas passiert ist. Er hat eine erste Phase, die er beschreiben tut, mit der wir uns jetzt gerade ein bisschen beschäftigen dürfen. Das sind die ersten drei Jahrhunderte der Geschichte der Kirche. Es ist die Geschichte der Urkirche, der ersten Christen. Sie sind immer wieder Inspiration, immer wieder auch eine Richtlinie, ein Richtstein, ein Ausrichtungspunkt für die verschiedenen späteren Generationen von Christen, die es auf der Welt gegeben hat. Am Ende dieser drei Jahrhunderte, den ersten drei, ist etwas passiert, was man als die sogenannte konstantinische Wende beschreiben tut. Der Kaiser Konstantin hat nämlich dann das Christentum als Staatsreligion etabliert. Das hat sicher viel Vorteile mit sich gebracht für die Kirche. Sie war nicht mehr verfolgt, sie hatte einen Schutz gehabt, sie hat sich immer mehr auch dürfen durchsetzen und so auch können sich ausbreiten. Aber, das ist dann ein zweites Kapitel, diese Zeit hat dann auch der Kirche irgendwo ein bisschen den Schwung genommen. Man hat dann vielleicht manchmal zu fest auf den Schutz vom Staat und zu wenig auf die innere Sicherheit geschaut. Der Alexander Gart tut in dem zweiten Kapitel dann vor allem auch so negative Punkte ein bisschen rausstreichen. Wo und wie ist irgendwo der Geist der Kirche auch müde worden? Oder der Geist der Menschheit, er sagt, wie immunisiert worden gegen die Botschaft vom Evangelium, die Erfahrung, die wirkliche Erfahrung von Christus. Spannend. Ein drittes Kapitel, das sind nicht Buchkapitel, das Buch hat viel mehr Kapitel, aber ich würde das als Teil beschreiben. Der dritte Teil ist dann über die gegenwärtige Zeit, wo wir drinnen sind. Und zwar tut er das recht grosszügig abgrenzen. Es sind so die letzten 100 Jahre von unserer Geschichte in der Kirche, wo er etwas daraus herausgesehen, aber auch dann für uns, für die jetzige Zeit, Folgerungen ausnimmt. Er schaut auf die Geschichte der Gegenwart, wo wir im Moment drinnen stecken, und tut das vor allem mit einem Blick auf eine Kirche, die eigentlich jung ist, eine Kirche, die dynamisch ist, eine Kirche, die aktuell ist, nämlich die Kirche in Amerika. Die hat auch ihre Krisen erlebt und erlebt sie auch weiter, aber es ist vor allem eine missionarische Kirche und eine Kirche, die immer wieder auch versucht, in einer gewissen Balance innen zu leben. Eine Balance zwischen progressiv und konservativ. Es sind vor allem wachsende Gemeinschaften, wo wir irgendwo uns auch überlegen müssen, als Kirche hier im alten, vielleicht manchmal auch überalterten Europa, wo wir sagen müssen, ja, was haben denn die, die wir nicht haben, dass diese Gemeinschaften nicht schrumpfen, sondern wachsen tun. Und eigentlich Religion, Glauben, immer auch ein Punkt, ein Bezugspunkt ist in der Gesellschaft und als etwas Wichtiges und etwas Wegweisendes angeschaut wird. Aber nur Geduld, wir kommen an all diesen drei Stellen vorbei. Jetzt wollen wir auf den ersten Teil schauen, eben auf die ersten Christen. Dort hat nämlich der Autor 10 Punkte, 10 Elemente herausgefunden und er irgendwo auch feststellt, dort, das war das Geheimnis vom Wachstum dieser ersten Christen. Wenn Sie es wissen, sind Sie gespannt, dann bleiben Sie dabei, dann Sie Ihre Ohren spitzen und vor allem auch Ihr Herz aufmachen. Ein erster Faktor ist, dass die Menschen, die Urchristen, eigentlich Jesus Christus, gerade auch dank der Apostel und deren ihre Nachfolger, sehr klar vor Augen hatten. Jesus ist also nicht nur einfach so eine Variante von verschiedensten Wohlfühlprogrammen gewesen, sondern nur er ist der Weg zu Gott. Und das haben die Christen, die Urchristen, ganz klar vor Augen gehabt. Vielleicht kennen Sie das berühmte Fischli, das Symbol, das die einen manchmal auch am Auto hinten draufgeklebt haben, vor allem auch Menschen aus der Freikirche. Der Fisch war damals ein Erkennungssymbol und zugleich auch eine Art wie ein Wortspiel. Das griechische Wort für Fisch, ichthus, hat ein Anfangsbuchstaben-Zusammenfassung hatte, wo die Anfangsbuchstaben für Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter und Erlöser gestanden sind. Das war für sie Jesus. Und neben dem hat es nicht noch andere Varianten gegeben. Eine Klarheit über ihn und vor allem auch über die Vergebung, die Erlösung, die er schenkt und das ewige Leben, das er schenkt. Das haben sie vor Augen gehabt, das haben sie klar und einfach und deutlich können sagen, auch dann, wenn sie in die Enge getrieben worden sind, auch dann, wenn sie herausgefordert worden sind. Nebenbei sieht dann der Autor auch noch, dass die heidnischen Religionen damals oft sehr grausame und fragwürdige Brüche hatten. Sie hatten also nicht das Ziel der Liebe, sondern ihnen ist es eigentlich eher darum gegangen, die Götter, wie sie gesagt haben, günstig zu stimmen. Ich mache irgendetwas, damit dann die Götter auch wieder irgendetwas für mich tun müssen. Der christliche Glaube hat aber im Zentrum Vatergüte Gottes. Und das Ziel von dem Glauben ist die Liebe. Der Weg dazu ist Jesus Christus, eben das Fischli. Seine Liebe und seine Kraft, daraus kann man schöpfen, um auch auf den Herrgott und die anderen mit Liebe zuzugehen. Von Herzen, vorbehaltlos und enorm grosszügig. Das Zeugnis haben die ersten Christen nicht nur mit Wort, sondern vor allem auch mit ihrem Lebensstil gegeben. In der Apostelgeschichte heisst es ja, viele haben gestaunet und haben gesagt, schaut mal, wie die leben, wie die lieben. Es ist ein bemerkenswerter Unterschied. Und das hat man auch gemerkt. Christen sind bewundert und gleichzeitig auch gehasst und verfolgt worden. Das Christentum war attraktiv und gleichzeitig hat es auf die Nerven gegeben und Anstoss gegeben bei der alteingesessenen traditionellen Staatsreligionen. Darum kommt auch das zweite Element jetzt raus, nämlich die Verfolgungen. Die Verfolgungen von der jungen Kirche, von der ersten Christen, von einzelnen, vor allem Leiter von diesen Gemeinschaften, aber auch ganze Gruppen, das ist leider passiert. Und interessanterweise hat gerade die Verfolgung auch geholfen, dass Christen noch mehr Verbreitung gefunden haben. Es ist schlussendlich bei all dem so, was man aus vollem Herzen tut. Das Zeugnis von dieser grausamen Kultur und Gesellschaft von der Antike ist gerade auch dort drin, wie man mit diesen Christen umgegangen ist. Religion war damals ein System und dem System hat man gefälligst zu dienen und es war zu bedienen. Und alles andere ist irgendwo ausgemerzt worden. Dafür sprechen gerade auch die ganz, ganz absurden Spiele, sogenannte Spiele, wo Menschen bis auf den Tod haben müssen kämpfen zur Belustigung und zum Vergnügen von anderen. Die in diesen Arenen, bei diesen Kämpfen, wo es um Leben und Tod gegangen ist. Dass Christen dann in solchen Situationen lieber gestorben sind, als ihren Glauben zu verleugnen, das hat dann auch einige, wirklich einige, beeindruckt. Die Verfolgungen sind so eigentlich zu einer Art Werbung für das Christentum geworden. Das klingt jetzt ein bisschen schräg, nennt sie es bitte nicht falsch auf. Sie haben den Christen Bekanntheit, Respekt und Wertschätzung gebracht. Für jeden oder jede, der in so einer Arena wegen dem christlichen Glauben getötet worden ist, hat es vermutlich eine Paarung gegeben, die dann irgendwo von der Glaubensfestigkeit, von der Opferbereitschaft von solchen Menschen berührt worden sind. Ja, sogar fasziniert worden sind. Überhaupt, und jetzt kommen wir zum dritten Element, das auch zeigt, wie das Wachstum funktioniert hat, der ganze Lebensstil, also nicht nur solche Extremsituationen, der ganze Lebensstil von diesen Christen von der ersten Zeit hat beeindruckt, hat sich wohltuend abgehoben von den Nichtchristen. Das, was sie da haben und was sie nicht da haben, das, was sie gesagt haben und was sie nicht gesagt haben, das hat beeindruckt. Das Christentum ist eine Alternative geworden, ein alternativer Lebensstil geworden, der aufgefallen ist. Positiv aufgefallen ist, indem eben Mitmenschen, auch die nichts gewusst haben oder nicht viel gewusst haben vom Christentum oder gedacht haben, das ist eine Sekte, oder die haben Respekt gehabt. Die Antiken haben sowieso in ihrem Denken immer wieder Respekt gehabt, wenn jemand tugendhaft gelebt hat. Es hat aber auch negativ gewirkt. Es ist natürlich immer so im Leben, es menschelt überall und es ist sofort Eifersucht entstanden. Hass und Verachtung, weil eben das auch zu einer Gefahr geworden ist für die alten, verankerten, antiken Göttersystem, Glaubenssystem. Besonders ein Punkt, und das ist das vierte Element, wo der Alexander Gard sieht in der Urchristenbewegung. Die Christen hatten eigentlich einen Lebensstil, der geprägt war vom Gedanken, wir sind Familie Gottes. Die antike Gesellschaft hat man streng unterschieden in verschiedenen Klassen. Es hat die, die ganz unten waren, die nichts zu sagen hatten, die zu dienen hatten, die sozusagen der Gango waren von allen und in allem, sogenannte Sklaven. Und dann hat es auch bei den freien Bürgern ganz verschiedene Unterschiede gegeben, die man gepflegt hat und auch rausgestrichen hat. Es hat Gebildete gegeben. Oh, aha. Und es hat nicht Gebildete gegeben. Bö. Es hat Arme gegeben und Reiche. Es hat Mächtige gegeben und Machtlose. Bei den Christen war das ganz anders gewesen. Und man sieht es auch bei dem Paulusbrief, dass er immer wieder hat versucht zu klären, wenn irgendwo sich der alte Lebensstil oder der antike Lebensstil auch in den christlichen Gemeinschaften hat wollen einschleichen. Er hat alle gewarnt, Gemeinschaften, machen bitte keinen Unterschied. Bei uns gibt es nicht arm und reich, nicht Frau und Mann, nicht einfältig und gescheit, nicht schäbig und vornehm. Wir gelten alle gleich. Wir sind versammelt, solidarisch, als Familie Gottes. Als die, die durch die Erlösung von Christus, durch sein Leben neu geboren worden sind, zu neuem Leben gekommen sind und jetzt so Brüder und Schwestern sind. Dieser Gedanke war sehr, sehr revolutionär. Provokativ für die damalige Sklaven- und Ständegesellschaft. Wir sind jetzt wieder an einem Punkt angelangt, wo ich denke, wir lassen die Gedanken ein bisschen Ruhe lassen. Wir werden das nächste Mal noch in der letzten Sendung miteinander Gedanken abschließen und so wirklich auch versuchen, einen Gewinn aus dem Buch, aus dem Text herauszuziehen, den wir hier als Grundlage haben. Möge uns dazu immer wieder der Heiland helfen, sein Geist helfen, dass wir eben auch Menschen sind, die in dem Wechsel von Epochen und Zeiten immer wieder auf seinen Geist hören können, was er uns sagen will, wie er uns bewegen will, wie er uns begleiten will. Dazu bitte ich gerne für uns alle um die Macht vom Segen Gottes. Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Es segne, behüte, beschütze und begleite uns alle auf unseren Wegen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Das war's gsi, der zweite Teil von der Sendung mit dem Titel Mission und Vision, Erneuerung der Kirche im Fokus. Ein herzliches Vergelt's Gott an Pfarrer Klaus Rohrer. Auch Ihnen möchte ich Danke sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie Radio Gloria eingeschaltet haben und mit uns verbunden sind. Gottes Segen.